Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und bevor ich gleich das Wort an Sie übergebe, noch der kurze Hinweis. Natürlich wird auch ein Buchverkauf stattfinden. Hier einmal ums Eck. Da wird Dagmar Bittner im Anschluss sein und Autogramme geben. Und nun wünsche ich sehr viel Spaß mit Young Elites und die Gemeinschaft der Dolche.
Hallo. Ich lese relativ am Anfang und ich denke, dass man auch gut reinkommt. Die Hauptfigur heißt Adelina Amutero und was mit ihr so ist, wird jetzt gleich deutlich, weil sie ein bisschen besonderes Mädchen ist. Sie hat vorher erwähnt, dass ihr Vater ja so ein bisschen sadistischen Hang hat, vor allem ihr gegenüber recht nicht ganz so nett ist. Und sie hat eine Schwester, die heißt Violetta, der gegenüber ist er etwas liebevoller, aber auch jetzt nicht wirklich so der fürsorgliche Vater gewesen. Und ich komme jetzt an die Stelle, wo eben erklärt wird, was mit ihr so besonders ist. Anders als meine Schwester, die mit bronzefarbener Haut und glänzendem schwarzen Haar gesegnet ist, das ihre grünen Augen betont, bin ich alles andere als makellos. Und dies ist der Grund dafür. Als ich 4 Jahre alt war, wütete das Blutfieber gerade am heftigsten. Und die Einwohner von Kenetra verrammelten ängstlich ihre Türen. Vergeblich. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden krank. Man erkannte sofort, wer das Fieber hatte. An den seltsamen Flecken, die auf unserer Haut erschienen. Daran, dass unsere Haare und Wimpern von einer Farbe zur anderen wechselten und uns rötliche, vom Blut getönte Tränen über die Wangen rannen. Ich kann mich noch gut an den Geruch der Krankheit in unserem Haus erinnern, an den Geschmack von Branntwein auf meinen Lippen. Mein linkes Auge schwoll so stark an, dass die Ärzte es entfernen mussten, mit einem rot glühenden Messer und einer Zange. Also ja, man könnte sagen, ich bin mit Makeln behaftet. Mit Makeln behaftet. Ich trage die Zeichen eines Malfettos. Während meine Schwester das Fieber unbeschadet überstand, habe ich nun eine Narbe an der Stelle, wo einst mein linkes Auge war. Während das Haar meiner Schwester sein glänzendes Schwarz behalten hat, hat sich meins zu einem sonderbaren, unbeständigen Silber verfärbt. In der Sonne wirkt es fast so weiß wie der Wintermond. Im Dunkeln dagegen verwandelt es sich in ein tiefes Grau, als hätte man Metall zu schimmernder Seide gesponnen. Doch zumindest ist es mir besser ergangen als Mutter. Sie ist, wie alle Erwachsenen, die das Fieber ereilt hat, daran gestorben. Ich erinnere mich, wie ich Nacht für Nacht weinend in ihrer leeren Schlafkammer hockte und mir wünschte, das Fieber hätte uns nicht sie, sondern Vater genommen. Mein Vater und sein geheimnisvoller Gast unterhielten sich noch immer. Schließlich siegte meine Neugier und ich schwang die Beine über die Bettkante, schlich auf Zehenspitzen zur Tür meiner Kammer und öffnete sie einen Spalt breit. Der Flur war von schwachem Kerzenlicht erhellt. Unten saß mein Vater einem breitschultrigen Mann gegenüber. Der Fremde trug sein Haar, das an den Schläfen leicht ergraut war, im Nacken zu einem kurzen, schlichten Zopf gebunden, und sein Samtmantel schimmerte im Schein der Kerzen schwarz und orange. Ich schob die Tür ein Stückchen weiter auf, huschte über den Flur und setzte mich, die Knie bis ans Kinn hochgezogen, auf die Treppe. Mein Lieblingsplatz. Manchmal stellte ich mir vor, ich wäre eine Königin, die von ihrem Palastbalkon auf ihr unterwürfiges Volk herabblickt. Jetzt jedoch hockte ich bloß auf meiner gewohnten Stufe und lauschte dem Gespräch im Erdgeschoss. Meine Hand ruhte etwas unbeholfen auf der Brüstung neben mir. Vater hatte mir den Ringfinger gebrochen und der Knochen war schief zusammengewachsen. Noch heute konnte ich ihn nicht ganz um das Geländer kümmern. »Ich möchte euch nicht beleidigen, Master Amutero«, sagte der Mann unten zu meinem Vater. »Ihr wart einst ein angesehener Kaufmann. Aber das ist lange her. Ich will nicht öffentlich mit einer Malfetto-Familie Geschäfte machen. Das bringt Unglück, wie ihr wisst. Es gibt einfach nicht viel, was ihr mir anbieten könntet.« Mein Vater lehnte sich in seinem Sessel zurück, nippte an seinem Wein und seufzte. Es muss doch etwas geben, das euch interessieren würde. Der Mann starrte nachdenklich in sein Weinglas. Seine groben Gesichtszüge jagten mir einen Schauder über den Rücken. Erzählt mir von Adelina. Wie viele Angebote habt ihr schon für sie erhalten? Mein Vater errötete. Die Angebote für Adelina lassen noch auf sich warten. Der Mann lächelte. Niemand interessiert sich also für euer kleines Monstrum. Mein Vater presste die Lippen zusammen. Nicht so viele, wie mir lieb wären, gab er zu. Was sagen denn die anderen über sie? Die anderen Verehrer? Mein Vater rieb sich mit der Hand übers Gesicht. Er schämte sich, über meine Makel zu reden. Sie sagen alle dasselbe. Am Ende scheitert es immer daran, dass sie gezeichnet ist. Was soll man anderes erwarten, Sir? Niemand will, dass ein Malfetto seine Kinder austrägt. Der Mann hörte zu und brummte verständnisvoll. Habt ihr etwa nicht die Neuigkeiten aus Estencia gehört? Von den zwei Edelmännern, die auf dem Heimweg von der Oper waren und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt aufgefunden wurden? Mein Vater versuchte eine neue Taktik. Er hoffte wohl, dass der Fremde Mitleid mit ihm haben würde. Rußspuren an der Mauer. Die Leichen von innen heraus verkohlt. Jedermann fürchtet sich vor den Malfettos hier. Ihr selbst scheut euch sogar, mit mir Geschäfte zu machen. Bitte. Ich weiß allmählich nicht mehr weiter. Ich wusste, worauf mein Vater anspielte. Auf eine ganz bestimmte Art von Malfettos. Eine kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die nach dem Blutfieber weitaus tiefere Narben davongetragen hatten als ich. In Form von furchterregenden Kräften, die nicht von dieser Welt waren. Über diese Malfettos redete man mit gedämpften Stimmen. Die meisten Menschen fürchteten sie und nannten sie Dämonen. Ich dagegen war insgeheim fasziniert von ihnen. Es hieß, dass sie aus dem Nichts Feuer heraufbeschwören konnten, den Wind beherrschen, wilde Tiere zähmen, unsichtbar werden. Mit einem einzigen Blick töten. Auf dem Schwarzmarkt fand man manchmal flache Holzstücke, die mit aufwendigen Schnitzereien ihrer Namen verziert waren. Verbotene Sammlerstücke, die angeblich dafür sorgten, dass sie einen beschützten oder zumindest, dass sie einem nichts zuleide taten. Wie auch immer man darüber dachte, jeder kannte ihren Namen. Der Schnitter, Maggiano, die Windzähmerin, der Alchemist, die Elite der Begabten. Der Mann schüttelte den Kopf. Ich habe gehört, dass selbst die Verehrer, die Adelina ablehnen, nicht den Blick von ihr wenden können. Er hielt kurz inne. Gewiss, dass sie derart gezeichnet ist, ist ungünstig. Aber ein schönes Mädchen bleibt ein schönes Mädchen. Ein seltsames Funkeln trat in seine Augen. Mein Magen verkrampfte sich bei dem Anblick und ich presste mein Kinn fester auf meine Knie, als könnte ich mich dadurch schützen. Mein Vater schien verwirrt. Er richtete sich in seinem Stuhl auf und deutete mit seinem Weinglas auf den Mann. Wollt ihr mich um Adelinas Hand bitten? Der Mann griff in seine Tasche, zog eine kleine braune Börse heraus und warf sie auf den Tisch, wo sie mit einem schweren Klimpern landete. Als Tochter eines Kaufmanns kennt man sich mit Geld aus. Und ich schloss aus dem Geräusch der Münzen, dass der Beutel bis zum Rand mit Goldtalenten gefüllt sein musste. Ich unterdrückte ein Keuchen. Während mein Vater nach der Börse griff und hineinstarrte, lehnte sich der Mann zurück und nippte nachdenklich an seinem Wein. Ich weiß um eure Steuerzahlungen, die bei der Krone noch ausstehen. Ich weiß auch um eure neuen Schulden. Und ich bin bereit, für all das aufzukommen. Im Austausch gegen eure Tochter Adelina. Mein Vater runzelte die Stirn. Aber ihr habt doch bereits eine Ehefrau. In der Tat, das habe ich. Der Mann hielt kurz inne und fügte dann hinzu, ich habe auch nie behauptet, sie heiraten zu wollen. Ich biete euch lediglich an, sie euch abzunehmen. Ich konnte förmlich spüren, wie mir alles Blut aus dem Gesicht wich. Dann wollt ihr sie als eure Mätresse? Fragte Vater. Der Mann zuckte mit den Schultern. Kein Edelmann, der recht bei Verstand ist, würde ein derart gezeichnetes Mädchen zu seiner Frau nehmen. Ich könnte mich wohl kaum mit ihr in der Öffentlichkeit sehen lassen. Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren, Master Amutero. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns einig werden. Sie wird ein Zuhause haben und ihr bekommt euer Gold. Er hob eine Hand, unter einer Bedingung. Ich will sie jetzt, nicht erst in einem Jahr. Ich habe nicht die Geduld zu warten, bis sie 17 ist. Ein seltsames Dröhnen erfüllte meine Ohren. Keinem Jungen oder Mädchen war es erlaubt, seine Tugend hinzugeben, bevor er oder sie 17 war. Dieser Mann verlangte von meinem Vater, dass er das Gesetz brach, dass er dem Willen der Götter zuwiderhandelte. Mein Vater hob eine Augenbraue, doch er protestierte nicht. Als eure Mätresse, wiederholte er schließlich. Sire, ihr müsst wissen, welche Folgen das für meinen Ruf hat. Da könnte ich sie ebenso gut an ein Bordell verkaufen. Und wie ist es derzeit um euren Ruf bestellt? Wie sehr hat sie eurem guten Namen als Kaufmann bereits geschadet? Der Fremde beugte sich vor. Ich bin sicher, ihr wollt damit nicht andeuten, mein Haus sei nicht besser als ein gewöhnliches Bordell. Zumindest würde eure Adelina so ein Teil einer angesehenen Familie werden. Während ich beobachtete, wie mein Vater seinen Wein trank, begannen meine Hände zu zittern. Entscheidet euch rasch, Master Amutero, ich werde mein Angebot nicht wiederholen. Gebt mir nur einen Moment, bat mein Vater hastig. Ich weiß nicht, wie lange das Schweigen andauerte. Doch als er das nächste Mal zu sprechen anfing, zuckte ich beim Klang seiner Stimme zusammen. Ihr hättet sicher eure Freude an Adelina, das habt ihr gut erkannt. Sie ist hübsch, trotzdem sie gezeichnet ist, und sie hat Temperament. Der Mann ließ seinen Wein im Glas kreisen. Ich werde sie zu zähmen wissen. Also, kommen wir ins Geschäft? Ich schloss mein Auge. Meine Welt versank in Dunkelheit. Ich stellte mir das Gesicht des Mannes dicht an meinem vor. Sein widerwärtiges Lächeln. Nicht mal eine Ehefrau. Eine Mätresse. Der Gedanke ließ mich von der Treppe aufspringen. Wie in Nebel gehüllt sah ich, wie mein Vater dem Mann die Hand schüttelte und mit ihm anstieß. Einverstanden, sagte er zu ihm. Er wirkte, als wäre eine riesige Last von ihm abgefallen. Morgen gehört sie euch. Aber bitte behaltet die Sache für euch. Ich will nicht, dass eines Tages die Inquisition vor meiner Tür steht, weil ich sie zu jung fortgegeben habe. Sie ist ein Malfetto, erwiderte der Mann. Niemand wird sich dafür interessieren. Er zog seine Handschuhe zurecht und erhob sich mit einer einzigen fließenden Bewegung aus dem Sessel. Mein Vater neigte den Kopf. Ich schicke gleich morgen früh eine Kutsche für Sie. Während mein Vater den Fremden zur Tür begleitete, huschte ich zurück in meine Kammer und blieb dort zitternd im Dunkel stehen. Es wird schon alles gut werden, versuchte ich mich zu beruhigen. Wenigstens kommst du endlich von deinem Vater los. So schlimm wird es wohl nicht werden. Doch während ich mir das einzureden versuchte, spürte ich, wie sich etwas Schweres auf meine Brust senkte. Ich kannte die Wahrheit. Malfettos waren unerwünscht. Sie verhießen Unglück. Und sie waren gefürchtet, heute mehr denn je. Der Mann würde mich davonjagen, sobald er genug von mir hatte. Mein Blick flog durch die Kammer und verharrte schließlich auf dem Fenster. Einen Moment lang schien mein Herz ins Stocken zu geraten. Der Regen zeichnete gezackte Linien auf die Scheiben. Doch dahinter sah ich das tiefblaue Häusermeer von Dahlia, die Reihen kuppelgekrönter Backsteintürme und die kopfsteingepflasterten Gassen, die Marmortempel, den Hafen, dort, wo die Stadt sanft zum Wasser abfiel, wo man in klaren Nächten die Gondeln mit ihren goldenen Laternen dahingleiten sah, wo an der Grenze zu Süd-Kenetra donnernd die Wasserfälle in die Tiefe stürzten. Heute Nacht aber war der Ozean aufgewühlt und weißer Schaum ergoss sich zornig über die Ausläufer der Stadt und flutete die Kanäle. Lange Zeit starrte ich aus dem regennassen Fenster. Heute Nacht war es soweit. Ich eilte zu meinem Bett, kniete mich daneben und zog den Sack darunter hervor, den ich aus einem Bettlaken geknotet hatte. Er war mit feinstem Silber gefüllt. Gabeln und Messern, Kerzenhaltern, verzierten Tellern, mit allem, was sich gegen Essen und ein Dach über dem Kopf eintauschen ließ. Das ist noch so etwas Liebenswertes an mir. Ich bin eine Diebin. Schon seit Monaten hatte ich die Dinge aus dem Haus gestohlen und unter meinem Bett gesammelt. Als Vorbereitung für den Tag, an dem ich das Leben mit meinem Vater nicht länger ertrug. Es war nicht viel. Aber nach meinen Berechnungen sollte es mir ein paar Goldtaler einbringen, wenn ich es an die richtigen Händler verkaufte. Genug, um mich zumindest ein paar Monate über Wasser zu halten. Als nächstes öffnete ich meine Kleidertruhe und nahm einen Arm voll Seidengewänder heraus. Dann huschte ich durch meine Kammer und sammelte jeglichen Schmuck ein, der sich finden ließ. Meine silbernen Armbänder, eine Perlenkette, die ich von meiner Mutter geerbt hatte, nachdem meine Schwester sie nicht gewollt hatte. Ein paar Saphir-Ohrringe. Ich griff mir zwei lange Stücke Seidentuch, mit denen ich mir manchmal einen tamurischen Turban band. Auf der Flucht würde ich mein silbernes Haar verbergen müssen. Ich ging zum Fenster und presste die Hand auf die Scheibe. Vorsichtig schob ich den linken Flügel auf. Der Sturm hatte ein wenig nachgelassen, aber es regnete immer noch so stark, dass das Prasseln meine Schritte übertönte. Ich drehte mich noch einmal um und warf einen letzten Blick zurück in meine Kammer, zur Tür, als könnte jeden Moment mein Vater hindurchtreten. »Wo willst du denn hin, Adelina?« würde er fragen. »Da draußen gibt es nichts für ein Mädchen wie dich.« Ich schüttelte seine Stimme aus meinen Gedanken. Sollte er ruhig morgen früh feststellen, dass ich, seine beste Chance, jemals seine Schulden zu begleichen, fort war. Ich holte tief Luft und machte mich daran, durchs Fenster zu klettern. »Adelina?« Ich fuhr herum. Hinter mir war die Silhouette eines Mädchens in mein Zimmer getreten. Meine Schwester Violetta, die sich den Schlaf aus den Augen rieb. Sie starrte auf das offene Fenster und den Sack über meiner Schulter. Und einen schrecklichen Moment lang war ich überzeugt, dass sie nach unserem Vater schreien würde. Doch Violetta sah mich nur schweigend an. Schuldgefühle durchzuckten mich, während mich ihr Anblick gleichzeitig mit Bitterkeit erfüllte. Ich Dummkopf. Warum sollte es mir um jemanden leid tun, der so oft tatenlos zugesehen hatte, wie ich gequält wurde? »Ich liebe dich, Adelina«, hatte sie immer gesagt, als wir noch klein waren. »Und Papa liebt dich auch. Er kann es nur nicht zeigen.« Warum hatte ich Mitleid mit der Schwester, die von unserem Vater auf Händen getragen wurde? Warum fühlte ich mich schuldig, sie zurückzulassen? Und doch huschte ich, ohne darüber nachzudenken, lautlos auf sie zu, nahm ihre Hand in meine und legte ihr einen Finger auf die Lippen. Sie musterte mich besorgt. »Du solltest zurück ins Bett gehen«, flüsterte sie. »Du bekommst nur Ärger, wenn Vater dich erwischt.« Ich drückte ihre Hand fester und lehnte meine Stirn an ihre. So blieben wir einen Moment lang stehen. Und es war, als wären wir wieder Kinder, die sich aufeinander stürzten. »Violetta«, flüsterte ich, »weißt du noch, wie du Vater damals angelogen hast, als es darum ging, wer von uns beiden seine wertvolle Vase zerbrochen hatte?« Meine Schwester nickte an meiner Schulter. »Das musst du heute noch einmal für mich tun.« Ich zog den Kopf weit genug zurück, um ihr das Haar hinters Ohr zu streichen. »Verrate ihm kein Wort!« Sie sagte nichts. Stattdessen schluckte sie und sah den Flur hinunter zur Kammer unseres Vaters. Sie hasste ihn nicht so sehr wie ich. Und bei der Vorstellung, sich seinen Ermahnungen zu widersetzen, dass sie zu gut für mich sei, dass es dumm sei, mich zu lieben, bekam sie ein schlechtes Gewissen. Nach einer Weile aber nickte sie. Mir war, als hätte sich ein schwerer Mantel von meiner Schulter gehoben, als ließe sie mich frei. »Pass auf dich auf da draußen«, Sei vorsichtig. Und viel Glück. Wir wechselten einen letzten Blick. Du könntest mitkommen, dachte ich. Aber ich weiß, dass du das nie tun würdest. Dazu hast du zu viel Angst. Bleib ruhig hier und lächle weiter, wenn Vater dir Kleider schenkt. Dennoch zog sich mein Herz kurz zusammen. Violetta war immer so brav gewesen. Sie hatte sich nichts von all dem ausgesucht. Ich wünsche dir ein glückliches Leben. Hoffentlich verliebst du dich eines Tages und führst eine gute Ehe. Lebe wohl, Schwester. Ich wagte es nicht zu warten, ob sie noch etwas anderes sagte. Also drehte ich mich um, ging zum Fenster und kletterte auf den Sims. Beinahe wäre ich ausgerutscht. Durch den Regen war alles glitschig und meine Reitstiefel kämpften auf dem schmalen Vorsprung um Halt. Ein paar Stücke Tafelsilber rutschten aus dem Bündel auf meinem Rücken und landeten scheppernd ein Stockwerk tiefer auf dem Boden. Nicht nach unten sehen. Ich schob mich seitwärts über den Vorsprung, bis ich einen Balkon erreichte, an dem ich mich herabgleiten ließ, bis ich nur noch an meinen zitternden Händen vom Geländer baumelte. Ich schloss mein Auge und ließ los. Bei der Landung knickten meine Beine unter mir ein. Die Wucht des Aufpralls trieb mir die Luft aus den Lungen und einen Moment lang lag ich hilflos vor unserem Haus, vom Regen durchnässt, mit schwärzenden Gliedern und Drang um Atem. Feuchte Haarsträhnen klebten mir im Gesicht. Ich wischte sie beiseite und stemmte mich auf alle Viere hoch. Der Regen überzog die Welt mit einem nassen Schimmer. Und es war, als befände ich mich inmitten eines Albtraums, aus dem ich nicht erwachen konnte. Mein Blick schärfte sich wieder. Ich musste hier weg, bevor mein Vater merkte, dass ich fort war. Schließlich kämpfte ich mich hoch und rannte benommen zum Stall. Die Pferde traten nervös von einem Huf auf den anderen, als ich hereinkam. Aber ich band meinen Lieblingshengst los, raunte ihm ein paar beruhigende Worte ins Ohr und sattelte ihn, sobald er stillhielt. Dann rasten wir in den Sturm hinaus. Ich trieb ihn hart an, bis wir die Villa meines Vaters weit hinter uns gelassen hatten und den Marktplatz von Dahlia erreichten. Der Platz war voller Pfützen und lag verlassen da. Zu dieser Stunde war ich noch nie in der Stadt gewesen und die Leere dieses sonst so belebten Orts war verstörend. Der Hengst schnaubte, verunsichert durch den Regen, und tänzelte ein paar Schritte rückwärts. Seine Hufe sanken in den Schlamm. Ich bewegte mich aus dem Sattel und strich ihm beruhigend über den Hals, um ihn dann weiter voranzutreiben. Da hörte ich es. Das Geräusch eines galoppierenden Pferdes hinter mir. Ich erstarrte. Zuerst schien das Getrappel weit entfernt, kaum hörbar über dem tobenden Unwetter. Doch dann, nur Sekunden später, war es plötzlich ohrenbetäubend laut. Bebend stand ich da. Vater. Ich wusste, wer da kam. Es konnte nur er sein. Meine Hände hielten mitten im Streicheln inne und krallten sich stattdessen verzweifelt in die nasse Mähne des Hengstes. Hatte Violetta mich doch verraten? Vielleicht hatte er aber auch einfach das Klirren des Silbers auf dem Pflaster gehört. Und bevor ich auch nur einen weiteren Gedanken fassen konnte, sah ich ihn. Meinen Vater, der sich mit funkelnden Augen aus der verregneten Nacht löste. Ein Anblick, der eine Welle von Furcht durch meinen Körper sandte. Noch nie in meinem Leben hatte ich einen solchen Zorn in seinem Gesicht gesehen. Ich versuchte, mich zurück in den Sattel zu schwingen, aber ich war zu langsam. Im einen Moment war das Pferd meines Vaters noch auf uns zugesprengt gekommen, im nächsten befand er sich auch schon neben mir und seine Stiefel platschten in eine Pfütze, als er mit wehendem Mantel absprang. Seine Hand schloss sich um meinen Arm wie eine eiserne Fessel. »Was machst du hier, Adelina?« fragte er und seine Stimme klang gefährlich ruhig. Vergeblich versuchte ich, mich aus seinem Griff zu winden, aber er drückte nur immer fester zu, bis ich vor Schmerz wimmerte. Mein Vater riss mich grob zurück. Ich stolperte, verlor das Gleichgewicht und taumelte gegen ihn. Schlamm spritzte mir ins Gesicht. Alles, was ich hörte, waren das Rauschen des Regens und die Finsternis in seiner Stimme. »Steh auf, du undankbare kleine Diebin«, zischte er mir ins Ohr und zerrte mich auf die Füße. Dann wurde seine Stimme plötzlich sanft. Nur komm schon, mein Liebling. Du bist ja völlig durchnässt. Ich bring dich wieder nach Hause. Ich starrte ihn an und entriss ihm schließlich mit aller Kraft meinen Arm. Seine Hand rutschte in der glitschigen Nässe ab. Meine Haut verdrehte sich schmerzhaft in seinem Griff, aber für einen Moment war ich frei. Gleich darauf spürte ich, wie er mich an den Haaren packte. Ich schrie auf und versuchte, nach ihm zu schlagen. Ungehorsames Ding. Warum kannst du nicht ein bisschen mehr wie deine Schwester sein? Murmelte er und schleifte mich kopfschüttelnd zu seinem Pferd. Mein rudernder Arm traf den Sack, der am Sattel meines Hengstes befestigt war, und das Silber darin fiel mit einem lauten Scheppern zu Boden und blieb schimmernd im Mondlicht liegen. Wo wolltest du überhaupt hin? Wer würde dich aufnehmen wollen? Ein besseres Angebot wirst du niemals erhalten. Weißt du eigentlich, wie viel Schmach ich ertragen musste, jedes Mal, wenn ein Mann sich geweigert hat, dich zu heiraten? Weißt du, wie unangenehm es ist, mich immer wieder für dich entschuldigen zu müssen? Ich schrie. Schrie aus voller Kehle. In der Hoffnung, die Leute zu wecken, die in den Häusern ringsum schliefen. In der Hoffnung, dass sie aus dem Fenster sehen und Zeugen dessen werden würden, was sich hier unten abspielte. Aber würde es überhaupt irgendjemanden kümmern? Mein Vater zog fester an meinem Haar. Komm wieder mit nach Hause, sagte er und sah mich an. Regen rann ihm über die Wangen. Sei ein braves Mädchen. Ich als dein Vater weiß, was für dich am besten ist. Ich biss die Zähne zusammen und starrte zurück. Ich hasse dich, flüsterte ich. Mit voller Wucht schlug er mir ins Gesicht. Ein greller Lichtblitz zuckte in meinem Kopf auf. Ich strauchelte und fiel zurück in den Schlamm. Mein Vater hielt mich immer noch an den Haaren fest. Er zerrte so stark, dass ich spürte, wie einzelne Strähnen aus meiner Kopfhaut gerissen wurden. Ich bin zu weit gegangen, dachte ich, plötzlich wie von Sinnen vor Angst. Ich habe ihn zu wütend gemacht. Die Welt versank in einem Meer aus Blut und Regen. Du bist eine Schande, flüsterte er mir ins Ohr. Er füllte es mit seinem grausamen, eisigen Zorn. Morgen früh verlässt du mein Haus und bei den Göttern, ehe bringe ich dich um, bevor ich zulasse, dass du mir diesen Handel verdirbst. Etwas in mir zerbarst. Meine Lippen verzogen sich zu einem Zähnefletschen. Ein jäher Energieschub schoss durch meinen Körper. Blendendes Licht und tiefschwarzer Wind. Mit einem Mal sah ich alles gestochen scharf vor mir. Die reglose Gestalt meines Vaters, sein wutverzerrtes Gesicht nur wenige Fingerbreit von meinem eigenen entfernt, unsere Umgebung in so strahlendes Mondlicht getaucht, dass die Welt jeder Farbe beraubt und nur mehr schwarz-weiß erschien. Regentropfen hingen in der Luft. Millionen glitzernder Fäden verbanden alles miteinander. Irgendetwas tief in meinem Inneren wisperte mir zu, an den Fäden zu ziehen. Die Welt um uns herum erstarrte. Und im nächsten Moment, als wäre mein Geist aus meinem Körper und geradewegs in die Erde gefahren, schossen riesige, dunkle Gestalten daraus empor. Ihre Körper verwachsen und zuckend, ihre Augen blutrot und starr auf meinen Vater gerichtet, die mit Reißzähnen bestückten Mäuler so breit, dass ihre schemenhaften Gesichter beinahe dahinter verschwanden und ihre Schädel wie gespalten wirkten. Die Augen meines Vaters weiteten sich und starrten fassungslos auf die Gestalten, die sich auf ihn zubewegten. Er ließ mich los und ich krabbelte so schnell wie möglich von ihm davon. Die geisterhaft schwarzen Schemen näherten sich ihm immer weiter. Es gab kein Entkommen. Ich kauerte mich zwischen ihnen auf dem Boden zusammen, hilflos und mächtig zugleich, und sah ihnen wie gebannt zu. »Ich bin Adelina Amutero«, wisperten die phantomartigen Gestalten meinem Vater meine furchterregendsten Gedanken zu. Der Chor ihrer Stimmen Hass erfüllt. Erfüllt von meinem Hass. »Ich gehöre niemandem. Heute Abend schwöre ich dir, dass ich über alles hinauswachsen werde, was du mir jemals beigebracht hast. Ich werde Macht erlangen, wie sie diese Welt noch nicht gesehen hat. Ich werde so mächtig sein, dass niemand es je wieder wagen wird, Hand an mich zu legen. Sie kreisten ihn ein. Halt, wollte ich schreien, trotz des seltsamen Hochgefühls, das mich plötzlich erfüllte. Halt, warte! Doch die Phantome beachteten mich gar nicht. Mein Vater schrie und schlug panisch nach ihren knochigen, ausgestreckten Fingern. Dann drehte er sich um und rannte los, blindlings. Er prallte gegen sein Pferd und fiel in den Matsch. Das Pferd wieherte und rollte wild mit den Augen. Dann stieg es, seine Vorderbeine schnellten durch die Luft und krachten schließlich mit ihrem ganzen Gewicht zurück nach unten. Genau auf die Brust meines Vaters. Sein Geschrei brach jäh ab. Zuckungen schüttelten seinen Körper. Augenblicklich verschwanden die Phantome, so als wären sie nie da gewesen. Der Regen wurde wieder stärker. Blitze zerschnitten den Himmel und der Donner fuhr mir bis in die Knochen. Das Pferd befreite seine Hufe aus dem zertrümmerten Brustkorb meines Vaters und zerstampfte seinen Körper dabei noch mehr. Dann warf es den Kopf zurück und stürmte durch den Regen davon. Hitze und Kälte pulsierten abwechselnd durch meine Adern. Alle meine Muskeln pochten. Zitternd und entgeistert lag ich dort im Schlamm und starrte voller Entsetzen auf die Leiche, nur wenige Schritte von mir entfernt. Abgehackte Schluchzer schüttelten mich und meine Kopfhaut brannte wie Feuer. Blut rann mir über das Gesicht, Eisengeruch stieg mir in die Nase. Ich konnte nicht sagen, ob er von meinen eigenen Wunden herrührte oder von denen meines Vaters. Ich wartete ab, darauf gefasst, dass die Phantome jederzeit wieder auftauchen und ihren Zorn diesmal gegen mich richten würden. Doch es passierte nichts. Das wollte ich nicht, flüsterte ich, ohne zu wissen, mit wem ich da eigentlich redete. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.